Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich zum allerersten Mal in Rom war und in dem Petersdom stand und völlig überwältigt von dieser Größe dieser Kathedrale war. Da erstreckt sich ein riesiges Haus, ein Kirchengebäude auf 20.000 Quadratmetern und man fühlt sich selber unendlich klein. Man kann in dieser Kuppel ganz nach oben klettern und von oben war ich an diesem frühen Morgen da und sah so dieses Gewusel unten, wie so kleine Ameisen sahen die Menschen aus dieser beachtlichen Höhe. Und ich sah so, wie diese Putzmaschine gemächlich über diese bunten Fliesen fuhr und ich dachte, was für ein riesiges Haus, das nach Petrus benannt ist. Und am Ende des Kirchenschiffs steht eine bronzene Statue. Sie soll den heiligen Petrus darstellen. Und sein rechter Fuß ist ganz abgenutzt, weil ganz viele Pilger diesen Fuß schon angefasst haben und sich Segen von dieser Berührung mit Petrus erhoffen. Wenn man sich das so anschaut und da steht, dann bekommt man unwillkürlich den Eindruck, bei diesem Petrus muss es sich um einen ganz besonderen Menschen, vielleicht um einen Superhelden gehandelt haben, dass nach ihm diese gewaltigste Kirche in Rom benannt ist. Aber Petrus wurde nicht so berühmt, weil er so besonders war. Und eigentlich hätte er gewöhnlicher nicht sein können. Aber die Frage, die stellt sich ja trotzdem, warum beruft ihn Jesus? Was hat ihn unterschieden? Wie ist das passiert und was hat das mit uns heute zu tun? Denn ich weiß, wenn ich jetzt einmal sterbe, dann baut auf meinen Knochen definitiv keiner einen Dom. Unsere Begebenheit, wie sie vorgelesen wurde, beginnt damit, dass Jesus an den See Genezareth kommt und Menschen sich um ihn scharen, um das Wort Gottes zu hören. Und es ist die Zeit, wo Jesus anfängt, öffentlich zu wirken, vom Reich Gottes spricht und die Menschen in seine Nachfolge ruft. Und er sucht Menschen, die ihn bei dieser Aufgabe unterstützen. Er beruft seine ersten Jünger. Und jetzt könnte man sich eben denken, rein menschlich, braucht es doch für so eine verantwortungsvolle Aufgabe richtig qualifizierte Menschen. Es ist eine wichtige Aufgabe. Es soll eine Bewegung, die Jesus hier anstößt, fortsetzen. Aber Jesus macht kein Casting, er macht kein Jobinterview und hätte er eins gemacht, hätte Petrus nicht unbedingt geglänzt. Weil wir gucken uns seine Bewerbungsmappe so an und merken, er kommt aus keiner privilegierten Schicht, er hat keine besondere Bildung, er hat nichts Besonderes in seinem Lebenslauf vorzuweisen, verfügt auch nicht über große Finanzen. Also Familie nicht bedeutend, Beruf nicht zielführend, Herkunft Galiläa nicht vielversprechend. Wir hätten vielleicht Petrus nicht für die wichtigste Mission auf Erden eingesetzt. Doch Jesus hat Menschen nicht danach ausgewählt, was sie vorzuweisen hatten. Und das ist so ein erster Punkt, an dem wir heute beginnen, zu sagen, Jesus guckt nicht darauf, wo du herkommst, was du mitbringst, auch noch nicht mal, was du glaubst oder wo du angefangen hast in deinem Leben. Ihm ist egal, ob du aus einer Königsfamilie oder einer Bettlerfamilie kommst. Jesus spricht Menschen nicht deshalb an, weil sie besonders sind. Sein Maßstab ist ein ganz anderer. Für Gott sind ganz andere Maßstäbe für Berufung maßgebend, damit er Menschen gebrauchen kann. Und ich möchte euch heute Morgen drei Dinge mitgeben, die in dieser Geschichte sichtbar werden, die wichtig sind. Das erste ist das Thema Vertrauen. Vertrauen zeigt sich ja jetzt eben nicht in den Momenten, wo man denkt, ich habe alles im Griff, alles unter Kontrolle. Und für Petrus ist es definitiv kein Tag gewesen, an dem er das Gefühl hatte, jo, das läuft hier so richtig gut. Ganz im Gegenteil. Als Fischer zu arbeiten, war eine Knochenarbeit ohnegleichen. Man fuhr nachts auf den See heraus, fischte die ganze Nacht und tagsüber musste man den Fisch zubereiten, verkaufen, das Boot putzen, die Netze putzen und es begann wieder von vorne. Es war eine herausfordernde Arbeit. Und Petrus war schon seit einigen Jahren auf diesem See tätig. Er hatte sehr wahrscheinlich das Fischgewerbe von seinem Vater geerbt oder zumindest das Boot. Er kannte den See sehr gut. Er war Experte. Und man muss sich die Frustration dieses gestandenen Fischers vorstellen, der eigentlich ganz genau weiß, was er tut, der den See besser kennt als jeder andere und die ganze Nacht nichts fängt. Schließlich hängt an diesem Job die Versorgung seiner Familie. Welche Nöte, welche Ängste, welche Sorgen Petrus an diesem Morgen beschäftigen, können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen. Und doch, selbst wenn wir keine Fischer sind, und ich vermute, dass hier wenige Fischer unter uns sitzen, so kennen wir doch vielleicht auch Momente dieser tiefgreifenden Frustration im Leben. Vielleicht gerade auch in den Bereichen, wo wir eigentlich dachten, ich hab's doch hier im Griff, ich weiß doch, wie der Hase läuft. Dass dann Dinge ganz anders kommen, dass ich in Nöte gerate, in Sorgen gerate und merke, meine Arbeit funktioniert nicht so, wie ich sie dachte. Mein Familienleben, meine Beziehungen ist anders, als ich mir gewünscht oder gebraucht hätte. Und dann sitzen wir vielleicht selber in solchen Momenten von Frustration und Hoffnungslosigkeit, weil Dinge nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Und genau so eine Situation finden wir gerade bei Petrus vor, als Jesus auf ihn trifft. Und in dieser Situation kommt aber Jesus auf ihn zu und braucht erstmal etwas von Petrus. Er bittet ihn um etwas. Er bittet ihn darum, auf den See hinauszufahren. Er braucht das Boot erstmal, um zu predigen. Und vielleicht dachte sich Petrus an dem Morgen, oh, ich bin müde, ich bin frustriert, such doch jemand anderen. Guck mal, da drüben sind doch auch noch andere Fischer, da gibt es auch noch andere Boote. Warum muss jetzt ich das machen? Vielleicht dachte er, heute bin ich echt fertig, frag mich doch mal wann anders. Ob jetzt Petrus bei dieser Predigt genau zuhört oder ob er sich denkt, da rein, da raus, das wissen wir nicht. Aber als Jesus mit dieser Predigt fertig ist, schaut er zu Petrus. Und Jesus sieht, dass Petrus in dieser Nacht noch nichts gefangen hat. Das Boot ist leer, Petrus sieht frustriert und erschöpft aus und er sagt, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Und da ist vielleicht etwas, was sich jetzt bei Petrus empfindlich regt. Denn nach allem, was er über Jesus weiß, okay, er ist ein Rabbi, kann auch irgendwie heilen, davon hatte er vielleicht schon was mitbekommen, aber Fischexperte ist er nicht. Der ist Zimmermann. Wie kommt es jetzt dazu, dass jetzt ein Zimmermann meint, ihm sagen zu müssen, wie jetzt dieser Morgen verlaufen soll? Er hat die ganze Nacht gerackert, er ist frustriert und müde und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt was fängt, weiß jeder Fischer, liegt eigentlich bei null. Und dann antwortet Simon und vielleicht kratzt er dafür allen Respekt zusammen, den er da noch in sich hat, zu sagen, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Zu Deutsch, das funktioniert nicht. Also ich habe versucht, was hier ging, das funktioniert nicht. Nur für den Fall, dass Jesus den Fall wirklich gerade nicht richtig abschätzt, sagt Petrus nochmal, das ist hier, glaube ich, nicht, was Sache ist. Und dann wissen wir nicht, wie der Moment ist zu dem Wort, was er darauf hin sagt. Vielleicht ist es nur eine Atempause lang. Vielleicht ist es auch eine längere Pause. Aber in diesem Moment zwischen, hey, ich habe alles versucht, was in meiner Macht lag, und dem nächsten Satz passiert etwas ganz Entscheidendes. In diesem Moment zweifelt Simon Petrus. Er zweifelt daran, dass er alles weiß und alles sieht und in seinem Leben die komplette Kontrolle hat. Weil er sagt, weil du es sagst, will ich es tun. Er sagt nicht, vielleicht bist du doch der größere Fischexperte, vielleicht kennst du den See doch besser. Nein, er sagt, weil du es sagst, will ich es tun. In anderen Übersetzungen heißt es, auf dein Wort hin will ich es tun. Was hier bei Petrus passiert ist, dass er einen Moment hat, wo er merkt, vielleicht bin ich nicht der Experte in meinem Leben, der ich eigentlich meine zu sein. Es ist eine Bewegung von, ich weiß ganz genau, wie das Leben läuft, ich weiß ganz genau, wie Fische fangen funktioniert, ich bin auf meinem Gebiet eigentlich Experte und lass mir da ungern reinreden, hinzu, vielleicht gibt es da etwas zu entdecken. Ich vertraue dir. Ich selber bin mit dem Satz aufgewachsen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist so ein Satz, der hat mich in meinem Aufwachsen geprägt. Ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo Vertrauen irgendwie tatsächlich so positiv besetzt war, sondern eher so ein bisschen naiv. So die naiven Leute vertrauen und die durchdachten Leute, die kontrollieren alles. Was wir hier aber merken ist, bloßes Vertrauen bei Petrus ist ganz und gar nicht naiv. Und doch ist es ein zu menschliches Denken. Wir alle tun uns schwer mit dem Thema Vertrauen, weil wir wollen zum einen nicht enttäuscht werden. Wir wollen auch nicht, dass wir merken, ich habe mich in dir getäuscht, dass du mich vielleicht verlässt. Wir wollen eigentlich gerne wissen, wie der Hase läuft. Wir möchten eigentlich gerne in der Kontrolle bleiben. Wir wollen nicht loslassen. Und das ist so ein zweites Innehalten an dieser Stelle. Wo stehst du auf dieser Skala zwischen Vertrauen und Kontrolle? Wie leicht fällt es dir, Kontrolle loszulassen, vielleicht gerade auch in den Bereichen, wo du eigentlich meinst, das habe ich schon ganz gut drauf. Wie geht es dir mit dem Vertrauen auf Jesus? Mein Eindruck ist, da bin ich sicher nicht alleine, dass das etwas ist, was man über sein ganzes Leben im Glauben auf Jesus immer wieder lernen muss, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Auf dein Wort hin. Nicht, weil es immer so Sinn macht in meinem Blick oder weil es sich in meiner Logik komplett aufgeht, aber weil du es sagst. Petrus macht hier die Erfahrung, dass das Vertrauen in Jesus sich lohnt. Da ist ein Jesus, der ihn herausfordert zu vertrauen und dann passiert etwas. In Vers 7 lesen wir, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Was hier deutlich wird, ist, wenn man Jesus vertraut, vielleicht auch entgegen der eigenen Intuition, entgegen der eigenen Erfahrung, entgegen der eigenen Expertise, dass die Antwort von Jesus gut ist. Und nicht nur gut, nicht nur knapp gut, sondern überströmend gut, großzügig. Da wird ein Boot gefüllt mit einem Fang, der Petrus vielleicht für Wochen versorgt hat. Jesus versorgt großzügig. Er belohnt Vertrauen darin, nicht immer in dem, was wir vielleicht erhofft haben, aber er versorgt gut. Petrus macht die Erfahrung, Jesus zu vertrauen, macht Sinn. Das ist nicht naiv, das ist nicht einfach nur fromm, sondern es ist sinnvoll, weil Jesus immer in allem mindestens einen Schritt voraus ist. Er erkennt in diesem Moment, hier habe ich es nicht einfach mit einem bloßen Menschen zu tun, sondern hier habe ich es mit jemandem zu tun, der die Welt besser versteht, der mir einen Schritt voraus ist. Und der sich aber sogar um meine persönliche Not kümmert und sich ihrer annimmt. Und dann wird Petrus von einem Gefühl überwältigt, dass er vor Jesus auf die Knie fällt. Und neben dem Vertrauen sucht Gott hier noch ein weiteres. Denn wir stellen hier bei Petrus eine ganz starke, ehrliche Selbsterkenntnis fest. Er sagt, Herr, gehe fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erkennt in diesem Moment, dass da eben nicht ein einfacher Zimmermann vor ihm steht, sondern ein Herr, der ihm gibt, was er nicht selbst bewerkstelligen kann. Und er fühlt sich klein, er fühlt sich vielleicht auch entlarvt, er blickt seiner eigenen Unzulänglichkeit in die Augen, spürt die Grenzen seiner Fähigkeit und Kapazität. Wenn man Jesus nahe kommt, ist dieses Gefühl normal. Als Menschen haben wir alle von uns Unzulänglichkeiten, Schwächen, Grenzen. Und wenn wir auf Jesus treffen, sehen wir diese. Wir sehen in einen Spiegel von einer Person, die uns sagt, ich bin der Herr. Du bist es nicht. Ich bin der Retter. Du bist es nicht. Und dieses Wort von Petrus, Herr, gehe fort von mir, ist dieser schmerzhafte Punkt von, ich möchte das aber nicht aushalten, dass ich vielleicht erkenne, dass ich etwas nicht kann oder nicht bin. Es ist ein Moment der Entlarvung. Und dieser Moment in Petrus' Leben ist ganz entscheidend. Er ist so besonders, weil er so ehrlich ist, weil er ehrlich anerkennt, dass da, was er mitbringt, nicht alles einfach nur gut ist, nicht alles einfach nur Expertenwissen ist, nicht alles einfach nur mit Jesus mithalten kann. Als Menschen scheuen wir uns vor diesem Moment. Wir wollen keine echte Selbsterkenntnis. So ein bisschen Selbstreflexion hier und da ist ganz gut. Viele Leute sagen auch den Satz, ich mache das mit mir selber aus und meinen, dass die Gedanken, die sie in ihrem Kopf über sich selbst haben, immer schon ausreichen. Wir scheuen echte Selbsterkenntnis. Wir scheuen auch ein Konfrontiertwerden mit Tiefen, Themen und Sünden, weil wir alle versuchen, unangenehme Gefühle zu meiden. Das haben wir als Menschen gemeinsam, dass wir nicht leiden wollen. Ein christlicher Schriftsteller namens Thomas Merton, er lebte einige Jahrhunderte vor uns, sagte einmal, bevor wir zu dem Menschen werden können, der wir in Wahrheit sind, muss uns bewusst werden, dass die Person, die wir im Hier und Jetzt glauben zu sein, bestenfalls ein Betrüger und ein Fremder ist. Das ist ein hartes Wort, finde ich. Diese Erkenntnis festzustellen, vielleicht bin ich nicht nur gut und toll. In der christlichen Tradition, aber auch in der Bibel wird immer wieder deutlich, dass es mit dem Unterwegssein mit Jesus ein herausgefordert werden der eigenen Persönlichkeit gibt. Dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir feststellen werden, dass wir in unserem Herzen Veränderung brauchen. Dass wir nicht so ehrlich sind wie Jesus, dass wir nicht so echt sind wie Jesus, dass wir alle gemischte Tüten sind mit verschiedenen Motivationen in uns. Und eine solche Erkenntnis ist kein schöner Moment an sich. Geht nicht darum, dass wir diesen Moment herbeiwünschen, das zu fühlen. Und es ist ein Moment, der Petrus in die Knie zwingt, vor Jesus zu erkennen, geh fort von mir, ich bin deiner nicht würdig. Und da haben wir verschiedene Wege, damit umzugehen, festzustellen, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat oder auch Sünde in sich trägt oder auch sich an jemandem anderen versündigt hat. Manche reden das schön. Ach komm, ist nicht so schlimm. Andere sind auch so. Manche wollen einfach nicht hingucken, verdrängen, sammeln unter dem Lebensteppich ganz viel Dreck an. Ach, jeder hat doch so sein Päckchen. Ach, so schlecht bin ich doch nicht. Ach, ich kann mich nicht ändern. Manche verdrängen die Auseinandersetzung, andere verzweifeln an ihr. Doch Jesus hat bei diesem Entlarven mit Petrus weder das eine noch das andere zum Ziel. Es geht nicht um diesen einen Moment, dass Petrus feststellt, oh, ich bin ein sündiger Mensch. Denn Jesus antwortet ganz liebevoll und ganz tröstend, indem er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja, das ist ein Moment, der Angst macht, entlarvt zu werden, sich selbst zu erkennen. Aber das ist doch noch nicht das Ziel. Und er spricht ihm eine Berufung zu. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dieses Wort ist total interessant. Es ist ein Wort, das Jesus selber so erfindet. Wir finden es an keiner anderen Stelle. Er knüpft damit an, was Petrus bisher gemacht hat. Er knüpft daran an, was Petrus schon mitbringt, was in uns steckt, wie Anke gesagt hat. Jesus gebraucht das. deine Geschichte, deine Gaben, da knüpft Jesus an. Das kann er gebrauchen. Das, was wir ihm bringen, da setzt er an. Und geht dann darüber hinaus. Er gibt ihm einen neuen Fokus. Du wirst nicht länger im See fischen. Du wirst mit mir unterwegs sein und Menschen von der Liebe Gottes berichten. Jesus sagt zu Petrus nicht, ja Petrus, du hast recht, du bist ein ganz furchtbarer Mensch, das hast du richtig erkannt, du hast den Test hier leider nicht bestanden, mach jetzt mal woanders weiter, sondern er sagt wirklich, du musst keine Angst haben, du brauchst dich nicht zu fürchten. Aber mit dieser Erkenntnis kann ich richtig viel machen, weil ich habe einen neuen Weg für dich. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Es geht nicht nur um die Fische. Es geht nicht nur um Petrus kleine Welt, sondern um eine Berufung, die Gott für ihn, aber auch für jeden von uns hat. Für Petrus ist das eine Begegnung, die ihn verändert. Ein Gespräch, in dem was passiert. Und da geht es eben nicht darum, was er alles schon mitbringt, sondern was in dieser Begegnung mit Jesus passiert. Es gibt keinen Beweis für das Wunder, das hier passiert. Aber es gibt den Nachweis echter Veränderung. Es gibt keinen Beweis für das Wunder, das hier passiert, aber es gibt den Nachweis echter Veränderung. Diese Begegnung an sich ist vielleicht gar nicht spektakulär. Aber das Spektakuläre ist, was daraus resultiert. Petrus verlässt wirklich sein Fischerbusiness und folgt Jesus nach. Er reist mit ihm die folgenden 3 Jahre quer durch Israel. Er lernt von ihm. Er hatte weder zu dem Zeitpunkt schon alles verstanden, noch war er auch in den nächsten Jahren fertig. Petrus wird versagen. Petrus wird wieder neu beginnen. Und Petrus wird in diesem mit Jesus unterwegs sein, immer wieder neu lernen müssen, zu vertrauen, sich selbst ehrlich zu spiegeln und spiegeln zu lassen. Und wieder einen neuen Fokus und eine neue Motivation zu bekommen. Was hier beginnt, ist eine Reise. Die Berufung von Jesus ist nicht an sich das Ziel, sondern sie ist ein Weg. Hier beginnt etwas. Sie ist die Einladung zu einer Beziehung. Jesus kam, er sah und er liebte. Jesus macht das damals. Und Jesus macht das heute. Er ruft auch dich und er ruft auch mich. Nicht, weil wir etwas Besonderes mitbringen. Nicht, weil du etwas in dir hast, was er sagt, hey, das unterscheidet dich hier von allen anderen Qualitäten, sondern es ist die Aufforderung, vertraust du mir. Jesus beruft die Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, bereit sind, sich verändern zu lassen, und sich einen Blick für das Reich Gottes schenken zu lassen. Jüngern wird man unterwegs. Jesus lädt uns ein, wegzusehen von diesem Festhalten unserer eigenen Expertise, diesem Gefühl von, ich muss die Kontrolle behalten. Und Jesus beruft uns auch gemeinsam in diese Nachfolge. Im Epheserbrief heißt es im 3. Kapitel in Vers 19, so könnt ihr zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen, wer Jesus ist. Die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wir werden eingeladen, nicht nur zu einer persönlichen Nachfolge, sondern auch zu einer Gemeinschaft. Zu einer Gemeinschaft, die genau auch das wieder herausfordert, zu sagen, vertrauen wir einander? Sind wir ehrlich miteinander unterwegs und können uns auch da spiegeln und gemeinsam Gott weiter erfassen? Wir neigen dazu, dass wir Gott in unser Leben holen wollen, zu meinen Bedingungen, unter meine Kontrolle. Und hätte Petrus an diesem Tag diesen Blick gehabt, wäre die Geschichte ganz anders weitergegangen. Hätte Petrus gesagt, nee, ist mir jetzt gerade zu viel, tschüss, frag jemand anderen, wäre er nicht Jünger Jesu geworden. Hätte er gesagt, nee, Jesus, ich weiß es besser, Wäre er nicht, hätte er nicht das Wunder erlebt. Wäre er der Aufforderung nicht gefolgt, Jesus wirklich nachzufolgen, hätte er das verpasst, was Jesus dafür ihn bereithält. Glaube ist nicht etwas, was wir haben können. Jesus ist keine nette Lebensergänzung, sondern Jesus sucht Menschen, ganz normale Menschen, die ihr Vertrauen immer wieder auf ihn setzen, sich verändern lassen und sich einen neuen Fokus schenken lassen. Und bei diesem Vertrauen, bei dieser Selbsterkenntnis und diesem Fokus geht es nicht nur um ein, oder es geht nicht darum, dass wir das so abhaken. So, check, ich vertraue Jesus, check, ich habe schon mal gesehen, dass ich irgendwie nicht perfekt bin und check, das ist mein Fokus. Sondern es geht um einen lebenslangen Prozess, das immer wieder zu tun, diese Beziehung zu gestalten zu Jesus und in Gemeinschaft hier auch in dieser Kirche vor Ort. Wo stehst du? Wo brauchst du neu Vertrauen? Wo ist es bei dir vielleicht dran, dich ehrlich spiegeln zu lassen, wo du vielleicht festhältst an einem Expertenbereich? Und wo brauchst du vielleicht auch neu einen Fokus? Mich berührt die Stelle immer wieder, wie die Geschichte mit Petrus und Jesus weiterging. Als Petrus Jesus verriet, flieht er nach seinem Tod an den See Genezareth, an den Ort, wo die Geschichte mit Jesus begonnen hatte. Jesus kam an den See Genezareth, um Petrus zu berufen, und er sucht ihn nach seinem Tod genau an der Stelle wieder auf. Und er hätte sehr wahrscheinlich sehr viel zu sagen. Er hätte sagen können, Petrus, da hast du mein Vertrauen enttäuscht. Petrus, ne? War nicht cool, was passiert ist. Aber das sagt Jesus alles nicht. Das ist kein Klärungsgespräch, sondern Jesus hat nur eine Frage für Petrus. Eine Frage. Und er sagt und er fragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wenn ich in dem Petersdom in Rom stehe, dann sehe ich einen ganz glamourösen Bau und man denkt, wow, was für ein Mensch Petrus gewesen sein muss. Aber für Jesus zählt dieser Bau nicht. Für Jesus ist das Entscheidende, die Antwort auf die Frage, liebst du mich? Und dann ist da keine Statue von einem Helden, sondern eine Statue eines Menschen, der dazu Ja gesagt hat. Und das ist die Einladung, die ich heute an dich und an mich aussprechen möchte. Dass wir diesem Jesus, der sich als vertrauenswürdig erweist, neu vertrauen. Dass wir ein Ja zu dieser Frage geben, liebst du mich? Und uns neu ausrichten lassen und Fokus schenken wollen lassen zu dem, um was es wirklich geht. Ich möchte ein Gebet sprechen und ihr könnt einfach in der Stille mitbeten, wenn ihr das bejahen wollt. Jesus, du hast dich ganz normalen Menschen gezeigt und diese Menschen waren bereit, dir zu folgen, denn sie haben erkannt, wer du bist. Sie haben erkannt, dass du Gott bist, dass du einen Plan mit ihnen hast und sie dir vertrauen können. Ich kann dich nicht sehen, aber ich glaube, dass du lebst und dich uns auch heute noch zeigst. Durch dein Wort, durch deinen Geist, aber auch durch andere Menschen. Ich bitte dich, zeige uns, wie du bist. Wir möchten dich kennen. Und auch wenn wir ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen sind, so wollen wir herausfinden, wie du uns gebrauchen willst, dort, wo wir sind. Wir möchten dir nachfolgen, von dir lernen und von dir verändert werden. In deinem Namen. Amen.